Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Football hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die GFL natürlich auch gleich Thema bei uns heute am Dienstag. Blicken wir nochmal zurück auf das Wochenende. Aber vorher schauen wir zur Junioren-EM nach Frankreich. U19-EM und die deutsche Mannschaft hat dort den dritten Platz am Ende geholt. Österreich der Titelträger letztlich. Und im Halbfinale, da startete es für die deutsche Mannschaft mit einer knappen Niederlage gegen den Gastgeber dieser Endrunde gegen Frankreich. Und darüber und über die GFL sprechen wir jetzt natürlich mit unserem Football-Experten und Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Hallo.
0-7 stand es für die deutsche Mannschaft am französischen Nationalfeiertag am Ende gegen die Gastgeber aus Frankreich. Das war die Revanche für 2015. Da hatte die deutsche Mannschaft noch deutlich höher gewonnen und diesmal eine knappe Niederlage gegen Frankreich im Halbfinale. Woran lag's?
Anscheinend hat die Offense nicht funktioniert. Die Defense kann man nicht keinen Vorwurf machen. Die Defense hat jetzt in den zwei Spielen der Qualifikation und in den zwei Spielen vom Turnier selbst insgesamt 7 Punkte abgegeben. Da willst du ja nicht drauf rumhacken. Ja, also was weiß ich, wenn ein Team dreimal, wenn du 4 Fußballspiele spielst, 3-0 und 1 verlierst du 1-0, dann sagst du auch nicht, der Torhüter ist schlecht, der muss raus. Mhm. Ja? Also der Verteidigung kann man keinen Vorwurf machen, die Offense scheint nicht gezündet zu haben. Man war wohl zweimal in der Red Zone, hat den Ball per Turnover verloren. Und das ist halt dann wahrscheinlich der Punkt, wo es wichtig ist, dass man sich ein Spiel mehr Vorbereitung hat. Das ist das, was Deutschland zum Beispiel von den Österreichern unterscheidet. Die Österreicher, die haben 4 große Teams. Im Grunde genommen, die 90% des Kaders stellen, also das sind dann meistens die Vikings aus Wien, die Raiders aus Tirol, die Graz Giants und die Danube Dragons. Die Danube Dragons, die spielen auch bei Wien. Und da kennt sich dann jeder irgendwie, während bei Deutschland, also wenn man in Deutschland oder selbst in Frankreich dann irgendwann mal so ein Team hinstellen würde, wohl irgendwie, keine Ahnung, 30 Spieler von den Cologne Crocodiles, 15 von oder 12 von den Panthern und 3 von irgendwie im anderen kommt, das ist natürlich der Aufschrei groß, weil wir haben ja einfach viel zu viel Aktive, dass man sagen könnte, hier, das passt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du halt so viele Spieler zusammenbringen musst, dann musst du ihnen auch die Chance geben, organisatorisch da mal zusammenzukommen. Football ist halt doch ein bisschen komplexerer Sport. Da ist so ein Auswahlspiel immer ein bisschen kompliziert. Gut, dieses Jahr war wohl dadurch, dass auch die World Games stattfinden und so, organisatorisch nicht mehr drin, aber das ist natürlich wohl ein großer Punkt, dass da einfach mehr Ressourcen in die Camps rein müssen. Und dann klappt es eigentlich auch mal wieder mit dem Sieg gegen Österreich. Problem an der Sache ist im Augenblick halt, dass Deutschland jetzt seit 2008 nicht mehr Jugend-Europameister geworden ist, obwohl man hier die meisten Jugendaktiven hat. Aber wie gesagt, das hat mehr mit organisatorischen Dingen zu tun, als wirklich mit der Qualität der Jugendarbeit. Die ist gut, das sieht man ja auch Jahr für Jahr daran, was in die GFL hochkommt, wie viele Spieler auch von den Seniors an Highschools oder ins College wechseln. Unterschied mit Österreich ist zum Beispiel auch, dass die ihre U19-Talente in ihren zweiten Mannschaften, teilweise in ersten Mannschaften schon mitspielen lassen. Also U17 und also ab 17 Jahren spielen die High Tackle Football. Bei uns ist es so, erst mit 18 darfst du nach der Jugendsaison bei den Teams reinschnuppern. Und logischerweise ist auch da in der GFL meistens die Kaderbreite in den guten Jugendteams, da wo die guten Jugendteams spielen, auch bei den Herren gut, sodass nicht jeder immer gleich zum Starter wird und so machen sich halt Unterschiede aus. Ja. Und gerade, was wir bei Österreich 2013 und 2015 gemerkt haben, ist halt, wenn die 2 Jahre bei den Herren mitgespielt haben, die haben halt einen ganz anderen Speed und eine ganz andere Physis drauf, ja. Aber eben, weil sie bei den Herren spielen. Ob das jetzt ein Grund ist, dann hier zu sagen, oh, dann lassen wir auch unsere 17-Jährigen mitspielen, glaube ich nicht. Glaube nicht, dass das passieren wird. Muss halt damit leben, dass es halt schwieriger wird und dass man die Physis, die sie mitbringen, durch eingespielt halt kompensieren muss.
Mhm. Im Spiel um Platz 3 klappte das dann natürlich alles noch ein ganz bisschen besser. 50-0 ging es am Ende gegen Italien aus, aber Italien natürlich auch von den 4 Teams, die sich qualifiziert hatten, für das die Endrunde in Frankreich auch das deutlich schwächste.
Ja, ich denke mal an, es gab eine deutliche Ansage am Freitag nach der Niederlage, dass hier jetzt nicht gechillt wird und dass quasi gegen Italien jetzt mal gezeigt wird, was drin gewesen wäre. Und sorry Italien, passiert. Ja. Vor vier Jahren war es Dänemark, denen sowas passiert ist, wobei da war Deutschland gegen Österreich rausgeflogen im Halbfinale. Also muss man durch in dem Fall. Und wie gesagt, also das war halt, also Italien, die Niederlande, nee, gegen wen haben sie gespielt? Die Schweiz und Spanien. Das ist halt auch tatsächlich ein Level drunter in der Qualität. Ich würde mal sagen, es gibt ja noch diese Splittung der Verbände, deshalb fand parallel in Skandinavien eine EM statt, wo dann irgendwie Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen dabei waren. Ich würde mal sagen, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, ja, Deutschland, Frankreich, Österreich, der stärkste Skandinave und der zweitstärkste, also Schweden und Dänemark, die fünf sind schon relativ vorne mit dabei. Und dann der sechste, sei es der Gastgeber oder den er noch hinzuzieht, der ist dann meistens Kanonenfutter. Es waren auch früher Sechser EMs und irgendwann, die haben dann immer eine Woche oder acht Tage gedauert. Irgendwann ist man übergegangen wieder zurück zu diesen Viererturnieren, Halbfinale, Finale, von denen ich persönlich kein Fan bin, weil irgendwie das Turnier hat kaum angefangen, da ist schon wieder vorbei. Mhm. Ich hoffe, auf Verbandsebene regelt sich das und man kommt irgendwann wieder zu diesen vernünftigen, zu diesen echten Turnieren, die man halt irgendwie auch ein bisschen vermarkten und pushen kann, weil so fängt es gerade an, ist schon wieder vorbei, ist schade.
So war es dann für die Deutschen nach dem Spiel um Platz 3, das gewonnen wurde, gegen Italien vorbei. Und wir schauen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de jetzt auf die GFL und starten da im Norden mit den Spielen des letzten Wochenendes. Und da ging es los mit dem Duell der Hildesheim Invaders gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Der Headcoach der Kieler, Markus Herford, der hat nach dem Spiel gesagt, wir sind schlecht aus dem Bus gekommen. Aber sie haben sich am Ende dann doch noch zusammengerissen, 38-14 gewonnen.
Jeder, der die A7 von Kiel nach Hildesheim oder andersrum gefahren ist, der weiß auch, wieso man da schlecht rauskommt aus dem Bus. Ja, du stehst die ganze Zeit im Stau und fährst die ganze Zeit durch Baustellen. Ja, also das sind ja, wissen das, sind 250 Kilometer, kannst du locker 4 Stunden einplanen an so einem Samstag. Vor allen Dingen in den Sommerferien. Also kann ich verstehen, dass die da schlecht aus dem Bus kommen. Und es kommt noch dazu, für Hildesheim war es ein Heimspiel und Hildesheim von den drei Teams da unten bleibt der Eindruck, es ist das Beste von den dreien, ja. Und die haben schon im Hinspiel einen guten Fight hingelegt und im Rückspiel dann anscheinend auch. Und deshalb, also 38-14 ist okay vom Endergebnis her, Bus hin, Bus her. Ich meine, die haben 38-14 ist der Endstand. Die haben trotzdem, also die haben zum Zeitpunkt hingelegen. 7-0, 7-7, dann 28-7, 28-14 bis 38-14. Von daher würde ich mir jetzt nicht die großen Sorgen um die Kieler machen. Das war schon relativ kontrolliert und wichtig war jetzt, die 2 Punkte mitzunehmen. Der Rest ist dann B-Note zwischen im Grunde genommen ein paar Spielpausen. Also das passt schon. Die wichtigen Spiele für die Kieler kommen erst noch jetzt nach der World Games Pause. Kommt direkt Braunschweig nach Kiel. Danach geht's nochmal zwischendurch gegen Dresden, dann 2-mal gegen die Rebels, also da die anderen Playoff-Teams kommen dann. Und dann ist es für Kiel auch gut, dass sie alle da spielen, weil dann kommen sie auch wirklich in Rhythmus, einen starken Gegnerrhythmus für die Playoffs. Das heißt, die haben in den letzten 5 Wochen Liga, wie gesagt, viermal Rebels, Dresden, Braunschweig gehabt haben, davon 3-mal zu Hause. Das heißt, sie können sich damit auch sie haben gute Chancen, sich den 2. Platz zu holen und damit auch ein Viertelfinale zu Hause, was ja der große Unterschied wäre zu den letzten Jahren seit 2013, wo sie immer auswärts zum Viertelfinale ran mussten. Deshalb, und dann haben sie halt den Rhythmus für die Playoffs, passt schon irgendwie. Das sollte, sorry an die Huskies, die dann dazwischen sind, aber wenn die Kieler Maschine rollt, dann werden die Huskies einmal gefrühstückt und dann hinten wieder ausgespuckt, ja. Mhm. Aber ja, für die Kieler würde ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Die müssen jetzt hoffen, dass die Nationalspiele, die sie für nächste Woche abstellen, gesund wieder zurückkommen und dann wird's schon.
Es wurde auch für die Dresden Monarchs wieder ein relativ leichter Spaziergang bei den Berlin Adlern, 68-7. Das Duell, klare Sache für die Dresdner, das war früher mal ein Spiel, was viel intensiver war. Damals, in der guten alten Zeit.
Damals, ja. Also was ist ja gar nicht mal so lange her, ne? Das sind für 4-5 Jahre so in etwa. Ja. Da, als die Dresdner dann teilweise auch ihre Quarterback-Problemchen hatten, also wo du dann die Schlagzeilen vom Quarterback auf dem Feld nicht so genossen hast, wie das Bild vom Quarterback, der Planking auf einer Ampel gemacht hat, zum Beispiel. Das war aber 2011, 2012. Ja, nee, also tatsächlich ist die guten, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre also beide sind ja zeitnah wieder aufgestiegen. Also die Dresdner erstmals nach der Saison 2002 Und die Adler waren nach ihrem Abstieg zwischendurch auch 2001 wieder aufgestiegen. So, und die, sagen wir mal, die ersten 10 Jahre gab, war es eigentlich 70-30 für die Adler meistens. Ja, so, die haben die meisten Spiele gewonnen und dann ist halt bei den Adlern so ab 2013 ging es dann langsam abwärts. Die Dresdner wurden besser. Und seitdem hat tatsächlich diese Wachablösung stattgefunden, aber ist jetzt nichts, was für ewig sein muss. Also wenn sich die Berliner berappen irgendwann und auch diese Jugend, die da reingebracht wird, auch zündet, dann könnte es schon was werden, zumal bei Dresden wahrscheinlich auch irgendwann ein Umbruch stattfindet. Ich nehme mal schon an, dass sie sich irgendwann fragen werden bei der Jugendabteilung, die sie haben, hey, müssen wir eigentlich hier so viele Spiele von außerhalb reinbringen, ja, wollen wir nicht mal der Jugend eine Chance geben. Also könnte es sein, dass sich das in den nächsten 2-3 Jahren wieder ändert, aber im Augenblick ist tatsächlich so, dass Dresden ja dominiert und in solchen Spielen immer viele Punkte macht, könnte sich irgendwann rächen.
In diesem Spiel klare Sache für die Dresdner 68-7 und eine nicht ganz so klare Sache war der Sieg der New Yorker Lions Braunschweig bei den Berlin Rebels 21-14. Wäre da fast was gegangen für die Berlin Rebels? Zumindest im ersten Viertel konnten sie offensichtlich vom Ergebnis her ganz gut mithalten.
Ja, aber bei den Lions hat Casey Terry nicht gespielt, der Quarterback. Der hat sich letzte Woche in Dresden ein bisschen was an der Schulter getan. Und da haben die Lions gesagt, wir haben 3 Siege mehr als die Rebels, weil die Rebels haben schon 3 Niederlagen. Und wir haben 42 Punkte aus dem Hinspiel im Tiebreaker. Ja? Mhm. Deshalb, selbst wenn das Ding heute hier in die Grütze geht, mit 42 sowieso nicht. Und selbst dann haben wir immer 2 Niederlagen weniger als die. Ja, das heißt, wir müssen dann immer noch 3-mal mehr verlieren als die Rebels, um hinter die Rebels zu rutschen. Und das würde ja dann heißen, dass die Rebels 2-mal Kiel und 1-mal Dresden schlagen, was im Augenblick so noch keiner sieht. Deshalb haben sie gesagt, komm, wir schonen ihn, weil heute passiert ihm seiner Schulter nichts und dann ist er für Kiel in 2 Wochen wieder fit, weil wenn wir ihn heute spielen lassen und er bekommt einen Hit-Up, dann ist er vielleicht für mehrere Wochen raus. Wollen wir nicht. Deshalb hat Tom van Duyn Quarterback gespielt, ein niederländischer Backup. Und da muss man auch sagen, so sah das Spiel ja noch aus. Auf beiden Seiten viele Fehler, geblockte Extrapunkte, Fumbles, Mental Errors, gut hin. Also es lebte von der Spannung, wo selbst das auch irgendwie zweifelhaft war, weil lange stand es dann 21-8 stand 14-8 zur Halbzeit für die Lions und dann lange auch 21-8, erst irgendwie 5 Minuten vor Schluss haben die Rebels verkürzt und da wollte auch so irgendwie nicht so das Gefühl aufkommen, als können die das noch drehen. Also, Kim Kutschi hat sich nach dem Spiel geärgert, den kann ich verstehen, wenn er dann sagt, das Spiel muss die Mannschaft mal zünden, weil wir haben hier jetzt alles da, sind alle fit, ja, und trotzdem, du kriegst hier so ein Spiel auf dem Silbertablett, Braunschweig und Ontario, das musst du dann halt mal gewinnen. Bin ich voll bei ihm, bloß das tut seine Mannschaft nicht. Und wenn man sich die Rebels seit Anfang der Saison anschaut, dann ist es halt so ein Kriechen und irgendwie kommen die nicht aus dem Tritt offensiv. Die Defense ist okay, ja, wobei, wenn sich die Leute bei GFL TV dann am Mittwoch den ersten Touchdown der Lions anschauen, also ich nehme an, der Fitness Tackle Footballs hat sich da mal kurz im Grab umgedreht. Das war interessant, diese Tackle-Techniken. Da muss halt mehr kommen. Und wenn man sich das anschaut jetzt von den Rebels dieses Jahr, die haben die zweite Halbzeit gegen die Adler dominiert, wobei zum Teil auch mit ihrer Defense, wobei die Adler einfach die Bälle teilweise weggeschmissen haben. Sie haben ein Spiel gegen Hamburg gut ausgesehen, 1-2, beim anderen, dieses 23-7, muss man schon hinterfragen, was da los war. Gegen Köln haben sie 14-6 gewonnen und auswärts 29-34 verloren. Gegen Braunschweig haben sie jetzt in 2 Spielen 24 Punkte gemacht und 73 kassiert. Gegen Dresden haben sie 20-45 verloren, da ist aber Teilböcke auch erheblich in Gefahr und gegen Kiel haben sie noch gar nicht gespielt, aber gegen die explosive Offense der Kieler sehe ich deren Passverteidigung bei den Rebels auch in Not. Von daher muss man sagen, die Rebels sind nicht so der Schreck und werden wohl als Vierter reinkommen, weil sie den direkten Vergleich gegen Köln gewonnen haben, aber viel mehr nach oben wird da nicht mehr gehen. Ich sehe, sie will die Dresdner auswärts schlagen, noch die Kieler in Hin und Rück. Von daher, ja, also das wird dann eine Fahrt nach Hall wahrscheinlich und dann mit dem gleichen Ergebnis wie letztes Jahr.
Und in Hall oder beziehungsweise gegen Hall, da mussten im Süden in dieser Woche die Stuttgart Scorpions ran, verloren mit 19-28, schlugen sich aber deutlich achtbarer als in den letzten Wochen oder als die Auftritte der letzten Wochen das vielleicht hätten vermuten lassen. Wie sagte Thomas Doll früher beim HSV immer, ja, meine Mannschaft hat gekämpft. Gekämpft haben sie auch, die Stuttgarter.
Ja, es hilft natürlich, wenn du ein Defense-Score hast. Ja, also wenn 7-0 steht und dann returnierst du eine Interception zum Touchdown, wenn deine Offense in der Kritik ist, dann kommst du schon auf 7-7, dann war es halt 28-7, Anfang Viertes. Und ich nehme an, dann haben die Halle auch ein bisschen den Fuß vom Gas genommen und dann wurde es halt 28-13 und 28-19. Wenn man sich das dann statistisch anschaut, wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Die Halle hatten 310 Yards, also 185 Pass, 125 Lauf. Und die Stuttgart Scorpions hatten 154 Yards, 142 Pass und 12 Yards Lauf. Und da ist auch schon das Hauptproblem der Stuttgart Scorpions. Die Stuttgart Scorpions sind ein Team, das hat sich 25 Jahre lang, solange es die gibt, über den Lauf identifiziert. Ja. Und die haben bis 2005, 2006 ihre Double Wing gespielt. Also das ist halt so ein Laufsystem. Da steht alles in so einem, da stehen halt 5 Liner, daneben jeweils 2 Backs, macht schon mal 9 und dann steht der Quarterback und am Center ein Fullback direkt dahinter. Wenn der Spielzug losgeht, laufen irgendwie die Wingbacks zurück zur Mitte und es entsteht ein Riesenchaos. Irgendwer hat den Ball und kommt damit raus und läuft los. So. Das ist für den Zuschauer furchtbar, für die Verteidigung im Süden, das hat die immer überfordert. Im Norden war einfach so, gut, wenn wir alles umhauen, dann ist auch irgendwo der Ballträger dabei, ja, gehen wir einfach mal systematisch vor. Deshalb hat das im Norden nie geklappt, weil die waren dann einfach physisch überlegen, den Stuttgartern, bis man sich in Stuttgart überlegt hat, okay, schön und gut, aber langsam kriegt auch der Süden den Dreh raus. Vielleicht müssen wir doch mal irgendwie was spielen, was auch den Süden vor Herausforderungen wieder stellt und auch den Norden. Mhm. Und deshalb sind sie halt irgendwann in dieses ganz normale Spread-Offense-Ding gegangen. Allerdings immer sehr lauflastig. Also die Stuttgart Scorpions hatten irgendwie so eine Zeit lang, wo sie Running Backs am Fließband produziert haben, auch weil die Jugend dieses Laufsystem weitergespielt hat. Aber sie kamen immer wieder in den Lauf. Und was jetzt zum Beispiel gar nicht mehr funktioniert dieses Jahr, ist der Lauf. Die O-Line ist zu schwach, die Running Backs werden weniger. Und das ist natürlich ein Problem für die Stuttgarter, weil die sind halt nicht dafür gebaut, irgendwie Pass-First-Team zu sein. Und dann fehlt noch Fabian Weigel, der vielleicht schnellste deutsche Receiver mit einer Schlüsselbeinverletzung seit dem Spiel in Frankfurt, was dann natürlich dem Passspiel auch nicht zuträglich ist. Und dann kommt eins zum anderen, eine Defense, die schon seit Jahren schwimmt und die dies Jahr nicht wirklich besser geworden ist und deshalb hängst du dann unten im Tabellenkeller. Und das ist ein bisschen das Gleiche wie zwischen Adlern und Dresdnern. Ja, Stuttgart gegen Schwäbisch Hall war jahrelang das Baden-Württemberg-Derby auf Augenhöhe. Da hat mal der eine, mal der andere gewonnen. Seit 2000, sagen wir mal so 19, ja, ist das schon sehr deutlich Richtung Hall gekippt. Der letzte Sieg von Stuttgart war das erste Spiel 2012, wenn man die Haller kalt erwischt hat, die 5-mal in der Red Zone waren und 4-mal einen Turnover produziert haben und am Ende gewinnt man das Ding 14-9. Aber das war das einzige Lebenszeichen der Stuttgarter in diesem Derby seit 2009, 2010. Und von daher, Stuttgart muss sich jetzt nach unten orientieren, hat ein wichtiges Spiel in München noch auf dem Plan, hat ein Endspiel wahrscheinlich zu Hause am 3. September gegen die Saarland Hurricanes, die ja genau da unten in der gleichen Suppe mitschwimmen. Mhm. Und natürlich sind dann solche Spiele, wo du dann dran bist, super, aber am Ende des Tages gegen Frankfurt mit 1 verloren und gegen Schwäbisch Hall mit 9. In der Tabelle sind es beides 0 Punkte. Mhm. Und das ist vielleicht für die Moral gut, aber können sie wirklich darauf aufbauen, weil nächste Woche ist erstmal World Games Pause, das heißt, sie können es nicht wirklich mitnehmen. Und meistens war es ja so, wenn sie ein gutes Spiel hatten, haben sie das nächste danach gleich wieder krass in den Sand gesetzt. Von daher, es ist schwierig in Stuttgart.
Es ist schwierig und schwierig ist es auch, wenn man gegen die Samsung Frankfurt Universe spielt, zum Beispiel für die Ingolstadt Jukes, die verloren mit 17-42, war das erwartete klare Ergebnis, oder?
Nein, so klar war es auch gar nicht. Also das war vor allen Dingen im vierten Quarter dann, als die Defense rein müde waren, es stand 21-14 für Frankfurt zur Halbzeit, 21-14 für Frankfurt nach dem dritten Quarter. Also es war eng umkämpft, viele Tackles for Loss auf beiden Seiten. Es war eine Defense-Schlacht und die Ingolstädter müssen sich wirklich ärgern. Vor allen Dingen, dass sie in der ersten Halbzeit 5-mal in der Red Zone waren und nur 14 Punkte gemacht haben. Also der Spielzug vielleicht des Spiels, der das dann definiert, Die Frankfurter fangen mit ihrer Offense an, werden free and out gestoppt mit einem Quarterback-Sack, panten den Ball weg. Ingolstadt, genauso aggressiv wie gegen Hall, punkt erstmal einen Trickspielzug raus, einen Free-Flicker, der Running Back bekommt den Ball, tut so, als würde er laufen, dreht sich um, pitcht den Ball zurück zum Quarterback. Der wirft tief, kommt damit an die 5-Yard-Linie. Und dann ist es ein Play, und auch da kann ich nur auf DGFL-TV hinweisen, also Der Running Back steht als Tight End, läuft einmal durch. Kein Verteidiger interessiert sich für ihn. Steht links frei in der Endzone. So frei hat er da noch nie gestanden. Ja, der steht da im Training nicht so frei. Da ist zwar 10 Meter um ihn herum kein Mensch. Er steht, er bekommt den Ball genau zwischen die Nummern und schafft es irgendwie, den Ball noch so zu, so, dass der Ball über seinen Kopf fliegt, weil er sich so dämlich anstellt, um ihn zu fangen. Ja, also selbst geborene O-Liner fangen diesen Ball, glaube ich. Er hat es nicht geschafft und das war dann halt der nächste Spielzug, ist dann der nächste Pass ist eine Interception und so gehen sie ohne Punkte aus dem Ding raus. Da müssen sich die Ingolstädter ärgern, da wäre mehr drin gewesen. Das war wirklich ein Spiel der verpassten Chancen. Es war ein sehr interessantes Spiel, ein Spiel, das der Zuschauer Spaß gemacht hat. Es war wie vor 2 Jahren. Da treffen sich 2 Teams auf Augenhöhe und irgendwie Ingolstadt und Frankfurt, das passt halt irgendwie. Das passt in der GFL 2 schon und damals war es schon auf GFL-Niveau, das passte dieses Mal. Das macht einfach Spaß zuzusehen. Und wie gesagt, am Ende ging dann Ingolstadt ein bisschen die Puste aus, musste ein bisschen mehr Risiko gehen und das hat dann Frankfurt gnadenlos genutzt. Aber eigentlich wäre mehr drin gewesen für Ingolstadt. Sie hätten führen können und ich würde sogar so weit gehen, das zu sagen, sie hätten führen müssen 7-0 und dann ist es vielleicht ein anderes Spiel. Von daher, also im Endeffekt ließ es sich deutlich, aber war es alles andere. Für Frankfurt ist natürlich gut, weil sie haben jetzt 25 Punkte Vorsprung im Tiebreaker. Das heißt, selbst wenn sie das Rückspiel verlieren, den direkten Vergleich werden sie wohl gewinnen. Und ja, also das ist halt dann vielleicht, wo es noch ein bisschen an Erfahrung fehlt bei Ingolstadt in Sachen GFL, eine Erfahrung, die halt Frankfurt gesammelt hat letztes Jahr.
Und damit schauen wir in die GFL 2 und zunächst einmal in den Norden. Und da haben die beiden, die vorne stehen, in der Tabelle sich am Wochenende klar behauptet. Die Düsseldorf Panther, die gewinnen mit 56-15 bei den Langenfeld Longhorns beim Derby quasi, also dem S-Bahn-Derby, glaube ich, so ähnlich hattest du es am Freitag genannt. Und die Potsdamer, die gewinnen auswärts nach einer etwas längeren Reise mit 68-8. Also die Strapazen der Reise nach Essen hat man den Potsdamer nicht angemerkt.
Nö, also doch schon. Die Cardinals haben sich ja klar gesteigert im Vergleich zum Hinspiel.
Okay.
Es war ja 14-82, also statt 68 Punkten Unterschied sind es ja nur noch 60 gewesen. Spaß beiseite. Ja, also die beiden Teams sind ganz weit vorne und in 2 Wochen haben wir dann den Showdown am 29. Juli um 17 Uhr in Düsseldorf. Benrath, das ehemalige Team, also da kommt ja meist Mike Büskens her. Stimmt. So hier für die Fußballbildung. Da spielen die Panther und da empfangen sie also in 2 Wochen die Royals und so wie Ball durch die Liga fegen, ja, ist davon auszugehen, dass das entscheidende Spiel sein wird. Vorteil Potsdam, weil sie haben das Hinspiel gewonnen. Das heißt, gewinnen sie auch das Rückspiel, haben sie zwei Niederlagen weniger als die Düsseldorfer und den direkten Vergleich, müssten dann also erstmal 5 Punkte liegen lassen, damit Düsseldorf überhaupt die Chance hat, wieder vorbeizukommen. Auf der anderen Seite, sie haben das Hinspiel mit 1 gewonnen. Das heißt, jeder Sieg von Düsseldorf bringt denen wahrscheinlich den direkten Vergleich. Von daher wird das dann ein packender Thriller werden nächste Woche. Und dann haben wir, also in der GFL 2 Nord haben wir dann wenigstens Klarheit und in der GFL Nord spricht ja vieles Richtung Huskies für den Relegationsteilnehmer. Also in der GFL im Norden könnte es sein, dass wir so sagen wir so Mitte August, wenn die Huskies dann anfangen müssen, auch gegen Hildesheim und die Adler zu spielen, wenn da keine Siege kommen, dann haben wir recht schnelle gesettete Relegationen. Also Huskies gegen Potsdam oder Düsseldorf ist im Augenblick die Ansage und ich glaube, das wird sich dann relativ schnell konkretisieren. Im Süden, ja, Mai. Was soll ich sagen?
Nürnberg Rams gewinnen 55-7 bei den Thirsty Razorbacks und die Wildcats, die gewinnen mit 41-15 gegen die Albershausen Crusaders, aber große Aussagekraft für die Tabelle bringt uns das auch wieder nicht.
Nö, weil das sind zwei Aufstiegsfavoriten gegen die Aufsteiger aus dem Tabellenkeller. So, ja. Das heißt, wir haben jetzt also die Razorbacks bei 5-1, die Nürnberger bei 5-2, die Kirchdorfer bei 4-2-1, die Gießener, die jetzt dadurch, dass sie spielfrei hatten und der Rest mal ein bisschen gespielt hat, obwohl sie gar nicht so viel verloren haben, auch bei 4-2-1 und die Wiesbadener auch immer noch im Aufstiegsrennen irgendwo drin bei 3-3-1. Da müssen wir jetzt warten, was da passiert. Jedes Team hat 12 Spiele. 7 sind bei den meisten gespielt, aber auseinanderdividiert hat sich's noch nicht, außer dass wir sagen können, dass Albershausen und Fürstenfeldbruck mit nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben werden, aber das hätte ich auch vor der Saison so vermutet. Ja, da müssen wir auf die nächsten Wochen verweisen. Wir hoffen, im August ist dann Klarheit. Es könnte aber auch sein, dass es bis zum letzten Spieltag geht. Und ja, am letzten Spieltag, habe ich ja schon vorhin gesagt, ist auch Stuttgart gegen Saarland. Mhm. Kann sein, dass sich auch da erst der Achte entscheidet. Also könnte sein, dass wir ein bisschen warten müssen mit der Relegation, um zu wissen, wo es da überhaupt hingeht. Ein Team in der GFL 2, wenn man nochmal kurz in den Norden geht, für das es wirklich zappendüster wird, ist Lübeck. Jetzt auch noch gegen Rostock zu Hause verloren und vor allen Dingen Lübeck hat jetzt nur noch Auswärtsspiele. Das war's mit den Heimspielen. Jetzt müssen sie den Klassenerhalt auswärts holen. Und das ist ja quasi fast nur noch in NRW, ja. Also, so, wo wir bei den Busfahrten sind und wie man da rauskommt. Die Lübecker werden jetzt die A1 intensiv kennenlernen. Könnt vielleicht in Hamburg anrufen, was so da mal Berge so für Snacks gibt. Aber ansonsten, das wird schwer. Also, Paderborn, ich glaube, nächste Woche spielen sie in Paderborn. Und das ist dann schon fast da würde ich fast, also nicht nächste Woche, übernächste Woche. Das ist dann schon fast die letzte Chance, weil wenn das auch noch jetzt in die Binsen geht, wo wollen ihn dann noch punkten? Genau, Paderborn Dolphins gegen Lübeck Cougars, 30.07. 15 Uhr. Die Tabellensituation ist im Augenblick folgende. Also alles, Rostock ist Vierter, alles vor denen hat mehr als 10 Punkte. Lübeck hat im Augenblick 3. Und Lübeck hat noch 4 Spiele. Also Lübeck kommt maximal auf 11. Deshalb würde ich sagen, alles, was vor Rostock ist, was Rostock oder davor ist, ist vor Lübeck safe. Bleiben dann Bonn mit 8, Paderborn mit 5 und Essen mit 4. Und wenn Lübeck das jetzt gegen Paderborn verlieren sollte, dann wäre Paderborn bei 7, Lübeck wäre bei 3, hätte den direkten Vergleich verloren und hätte dann nur noch 3 Spiele, könnte also maximal 6 Punkte holen. Deshalb, also wenn Lübeck das verliert in Paderborn, dann hallo dritte Liga. Mhm. Und das ist schon krass, weil das eigentlich ein Team ist, was auch mit dem Coaching-Staff, also mit Sportdirektor Max Parz oder Headcoach André Schlemann, das sind schon erfahrene im Norden, ja. Und die waren auch eigentlich mehr mit der Prämisse gestartet, sie wollen aufsteigen, wenn sie jetzt als Tabellenletzter absteigen. Weia. Oh je. Also, und selbst ein Unentschieden reicht nicht. Also vom Hinspiel her war es ein Unentschieden. Aber ein Unentschieden reicht nicht, dann haben sie noch 2 Punkte Rückstand. Und dann müssen sie sich darauf verlassen, dass Paderborn nicht allzu viel gewinnt. Der einzige Weg für Lübeck wieder daraus führt mit einem Sieg, weil das Hinspiel war ein Unentschieden. Wenn Lübeck das gewinnt, also Lübeck, egal wie hoch der Sieg ausfällt. Und wenn es mit einem Punkt ist, den direkten Vergleich gewonnen. Aber sie müssen gewinnen.
Also Siegzwang für die Lübecker und wie es ausgeht, das werdet ihr natürlich weiter erfahren hier bei uns im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de oder natürlich auch in unseren Live-Übertragungen. Wir sind an der GFL dran, allerdings nicht in der nächsten Woche, weil, das hat Nicola schon gesagt, da ist die World Games Pause, aber danach geht's wieder in die vollen GFL, GFL 2 natürlich bei uns hier auf meinsportradio.de in der Sportshow und auch live und auf GFL Radio und TV natürlich auch. Nicola, vielen Dank.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.